Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Hallo, schön dich zu sehen. Wir nehmen ja heute ganz früh auf und wir freuen uns auf diese Folge total. Wir reden nämlich über das Körperbild. Und das Körperbild, da verstehen wahrscheinlich ganz viele Leute ganz unterschiedliche Sachen. Und wir wollen das aber natürlich auf der Ebene von einem gestörten Körperbild besprechen. Aber wir wollen auch darüber sprechen, was ist denn eigentlich das Körperbild? Denn was uns beiden absolut auffällt, ist, es gibt im Internet, mein Instagram-Kanal wird überflutet mit: so viel Protein musst du essen, das machst du, um Fett zu verlieren, so kannst du aussehen, guckt mal, das ist die Transformation, die sie geschafft hat, etc. Also man erlebt einen wahnsinnigen Druck auf der einen Seite, wie man auszusehen hat. Auf der anderen Seite gibt es auch eine tolle Bewegung, nämlich dass Bodyshaming absolut inkorrekt und nicht okay ist. Und sich dem normal auszusetzen, finde ich als Mensch relativ herausfordernd. Wie geht's dir damit, Vero?
Ja, das geht mir ganz genauso. Ich bin ja für das Projekt Gehirnerschütterung auch auf Social Media unterwegs. Privat würde ich sowas auch komplett vermeiden deswegen. Aber, oh Gott, was mir da alles vorgeschlagen wird. Wie ich dünner werde, wie ich faltenfreier werde, wie ich mein Glow herauskitzeln kann und so weiter. Also das sind sehr viele, ich nenne es mal freundlich, Vorschläge, die aber in ihrer Geballtheit bei einem doch den faden Beigeschmack hinterlassen, dass man offensichtlich, so wie man ist, gar nicht geht.
Ja, und ich finde das total krass, weil ich finde schon manchmal, ich habe das Gefühl, ich hatte nur den Gedanken, dass ich Schlupflieder habe und was man wohl dagegen tun könnte, anstatt sie zu operieren. Und in meinem Kopf war dann direkt, ja, okay, das machst du natürlich nicht. So, bisher machst du nicht, es kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es nur gedacht. Und schwuppsdiwupps im Algorithmus. Natürliche Hausmittel gegen Schlupflieder. So werden sie ihre Schlupflieder los. Und dann immer so apotheke.de. So werden sie ihre Schlupflieder los.
Das ist wirklich crazy.
Und man denkt so, ach so, ja, siehste, es ist tatsächlich ein Problem. Meine Schlupflieder sind ein Problem. Und das ist halt krass.
Ja, genau. Ich habe auch ganz viele Sachen erst gelernt, dass die No-Go sind. Also ich habe ein ästhetisches Empfinden, also auch in der Kunst oder in allem, was ich konsumiere, auch in der Musik. Ich mag es gar nicht so gern symmetrisch und harmonisch. Ich mag total gern Brüche. Ich mag gerne, wenn was schief klingt und sich dann auflöst und so weiter. Und deswegen habe ich auch für viele dieser Schönheitsideale gar nicht so von mir aus den Sinn. Und ich habe zum Beispiel sehr spät erst gelernt, dass Besenreißer ein absolutes No-Go sind, weil ich dachte immer, also ich finde, das sieht super interessant aus, ne? Im Grunde wie mein T-Shirt heute, siehst du?
Ja, stimmt, das sind alles so kleine Besenreißer. Ja, siehst du, da komme ich.
Geiles Muster, ja.
Ja, siehst du, und ich habe darunter total gelitten als Jugendliche, richtig doll und so schlimm, dass ich mir die tatsächlich habe veröden lassen mit Anfang 20 und bin aber ohnmächtig geworden.
Oh Gott, oh Gott.
Also es wurde gespritzt, dann bin ich ohnmächtig geworden und dann hat der Arzt gesagt, oh, alles gut. Und dann habe ich gesagt, ich habe irgendwie zu wenig, glaube ich, gegessen und getrunken vorher und so. Ich komme beim nächsten Mal. Und dann beim nächsten Mal habe ich genug gegessen und getrunken, wieder gespritzt, wieder ohnmächtig geworden. Dann hat er gesagt, ja, nee, Frau Torkel. Ich sage, ja, vielleicht ist auch einfach viel zu heiß, weil es war im Sommer. Lassen Sie uns das doch im Winter machen. Kam ich im Winter wieder und der war schon so, ja, weiß ich jetzt nicht so. Doch, doch, wir versuchen das.
Ja.
Wo man auch so denkt, wie bescheuert. Und was passiert? Ich bin wieder.
Wie hartnäckig,
ja,
ne?
Ja. Und ich bin wieder umgekippt.
Oh Mann, oh, was für eine
Und dann
Scheiße.
Hat der Arzt gesagt, tut mir leid, ich kann das hier überhaupt nicht rechtfertigen.
Ja.
Und jetzt kommt das Schlimmste. Ich habe es 8 Jahre später nochmal gemacht, weil es mich immer noch so beschäftigt hat. Dann bin ich Gott sei Dank nicht mehr ohnmächtig geworden. Und das Geile ist aber, dass ich glaube, das habe ich dann so mit Anfang 30 gemacht. Und jetzt frage ich mich, warum?
Ja, du warst also zu schnell für deine kognitive Arbeit, dich dran zu gewöhnen.
Ja?
Ja, aber genau. Also ich glaube, jede Person kann irgend so eine ähnliche Geschichte erzählen. Und ist ja auch so witzig, weil an mir ist dieses mit den Besenreißern schlicht einfach vorbeigegangen.
Voll cool.
Also,
voll gut.
Ja, ja, einfach nur so richtig random
Glück gehabt.
Du hättest
mich so schön gefunden. Du hättest meine Beine gesehen, hättest gesagt, wow, ein Gemälde.
Ja, aber Monet. Hättest du mir das erzählt, dann wärst du die gewesen, die mich aufgeklärt hätte, dass das nicht okay ist. So. Ja, wirklich.
Ja, ist auch ganz witzig, weil ich habe unter meinem Hals quasi direkt, habe ich so ein paar, so 10 kleine. Finde ich interessanterweise voll schön.
Ja, witzig. Es ist total.
Und da in der Pubertät habe ich dann immer gesagt, wenn mich haben alle immer drauf angesprochen, was ich auch krass finde im Nachhinein, immer gesagt, oh, was hast du denn da? Und ich habe, Pubertät, das stimmt nicht, das ist Quatsch, sondern so mit 18 habe ich immer gesagt, meine Brüste sind zu schnell gewachsen. Da sind die Adern geplatzt.
Ist auch eine Superkraft, auf jeden Fall. Das hätte ich ausgebaut. Was kannst du noch mit deinen Brüsten? Und pass auf, sonst erschlage ich dich mit denen.
Ja, genau, ich kann alles. Pew, pew.
Auf jeden Fall. Richtig geil. Ja, also okay. Man kann es mit Humor nehmen, ne, wenn man sozusagen das Standing irgendwann entwickelt, aber der Leidensdruck ist schon richtig, richtig hoch und auf Social Media wird der natürlich befüttert und bestärkt, weil sonst kaufen wir natürlich nicht so tolle Produkte und da haben wir auch eine Folge zu gemacht, zu vergleichen auf Social Media, da gehen wir da auch nochmal genauer drauf ein, aber heute wollen wir uns jetzt mal wirklich dem Körperbild quasi widmen.
Genau, und dann kommen wir auch schon eigentlich zu meiner ersten Frage, weil ich verstehe natürlich irgendwas unter einem Körperbild, aber was ist denn genau das Körperbild?
Ich würde es jetzt mal hier für diese Folge definieren als die psychischen Anteile der Körperrepräsentanz. Also wir kriegen ja eine Wahrnehmung zurückgemeldet von außen, wenn wir das sehen. Also sozusagen wir schauen von außen drauf, aber auch von innen haben wir ja Rezeptoren, die uns den Status von Körperteilen mitteilen. Ne? Ich habe kalte Füße, ich habe Bauchschmerzen, ich habe einen verspannten Nacken oder irgendwie was. Und das alles gemeinsam macht eben die Wahrnehmung unseres Körpers aus. Das ist nochmal aufzuteilen in die Kognition. Also was sind meine Gedanken darüber? Zum Beispiel, der ist total okay oder der ist absolut nicht okay, dieser Körper. Mhm. Dann ist der Affekt, also die Gefühle spielen eine große Rolle. Und das ist eben, wenn wir uns mit einem negativen Körperbild befassen oder warum du zum Beispiel 3-mal eine Prozedur über dich ergehen lassen hast, die sehr unangenehm war, liegt eben an noch unangenehmeren Gefühlen. Und die Klassiker, die man da nennen kann, sind zum Beispiel Angst, Ekel und Scham. Mhm. Genau, und dann letzten Endes noch das Verhalten. Also was mache ich denn mit meinem Körper? Wie zeige ich meinen Körper und wie gehe ich mit ihm um?
Also gibt es mehrere Komponenten, was das Körperbild zusammensetzt. Gehört unter diesen kognitiven Wahrnehmungen auch, wenn man dann eine kognitive Verschiebung von der Wahrnehmung hat, wie der eigene Körper ist?
Ja.
Also ja, genau. Gehört natürlich dazu.
Genau.
Ne?
Also da kommen wir schon in den Bereich, ne? Wie kann denn ein Körperbild dann eben so belastend sein, dass wir es als krankhaft ansehen oder als pathologisch? Und das ist dann eben im Rahmen von Erkrankungen. Und woran du jetzt bestimmt gedacht hast, ist die Körperschemastörung, die ich bei den meisten Essstörungen habe. Ne?
Ja,
also
genau.
Ich fühle mich sehr, sehr dick und mächtig, obwohl ich das objektiv betrachtet, was auch immer schwierig ist, ne, ist auch kulturell geprägt und so weiter, aber sagen wir mal, die Mehrheit der Menschen würde dem nicht zustimmen einfach. Da gibt es auch Störungen der Wahrnehmung in alle möglichen Richtungen. Das kann sein zu dick, zu dünn, das ist geschlechtsspezifisch. Frauen sollen nach dem Schönheitsideal immer eher einen sehr kleinen, schlanken Körper haben. Männer hingegen holen ja auch auf, was diese Störungen anbetrifft. Und da geht es aber eher um den Aufbau von Körpermasse, aber im Bezug auf Muskeln. Und so ist das eben sozusagen geschlechtsspezifisch und unterschiedlich. Manchmal geht es darum, eben was das Gewicht betrifft. Es geht aber auch um andere Aspekte, wie zum Beispiel die Form des Körpers an sich, also groß, klein, langgezogen, eher gedrungen und so weiter. Es geht um spezifische Aspekte wie die Form zum Beispiel vom Gesicht, volle Lippen oder schmale Lippen, eine hohe Stirn oder keine hohe Stirn, Geheimratsecken oder nicht. Das sind alles Repräsentationen unseres Körpers, bis hin zu solchen Themen wie zum Beispiel Körperbehaarung, was auch wieder geschlechtsspezifisch ganz unterschiedlich ist. Während bei Frauen im Übrigen erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts Körperbehaarung als unweiblich und auch teilweise unhygienisch gelabelt wird, empfunden wird. Das ist ein komischer Satz, wo ich mit 2 Verben ende. Aber es hat gefehlt noch.
Aber es stimmt.
Ja, genau, ist grammatikalisch korrekt, aber klang wirklich sehr komisch.
19. Jahrhundert?
Da hat man angefangen, so Enthaarungscremes und so weiter auch auf den Markt zu bringen.
abgefahren.
Ja, ja, ist richtig crazy. Ich finde auch immer, wenn man sich solche Sachen historisch anguckt, dann kommt man auch echt in so Rabbit Holes rein, wo man denkt, oh mein Gott.
Ich weiß gar nicht, jetzt geht's ja eher zurück, ne?
Genau, jetzt gerade gibt's wieder sozusagen ein Pendel in die andere Richtung, was aber wirklich auch zum Beispiel aus dieser Body Positivity Bewegung herauskommt, diese Normalisierung von natürlichen Körperbeschaffenheiten. Da muss man ja auch reinrechnen, zum Beispiel, dass ja auch insbesondere beim weiblichen Körper auch viele andere Dinge einfach als schlecht gelabelt wurden, wie zum Beispiel Menstruation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann es wirklich einfach nicht kontrollieren. Es passiert einfach mit unserem Körper und es ist auch überhaupt nichts Schlechtes, Unhygienisches oder Negatives. Aber also ist es ja heute auch noch nicht normalisiert. Ne?
Nee?
Nee, es gab jetzt neulich nochmal bei Höhle der Löwen so ein Produkt, wie man Periodenprodukte im Mülleimer kaschieren kann. Mit so pinken Handschuhen.
Das ist interessant, weil da bin ich da, glaube ich, wirklich in einer völlig anderen. Also nee, was schon stimmt, ist dieses, gab es von Caroline Kebekus mal einen sehr lustigen Stand-up, dass wir, hast du den gesehen? Wir Frauen eigentlich die besten Dealer wären, weil so wie wir Tampons durch die Reihen geben
auf
können, ohne dass jemand mitkriegt, das ist immer noch so ein bisschen, aber ich finde, das in den letzten Jahren tatsächlich, also wie oft ich jetzt in letzter Zeit, ich habe meine Tage oder so, zack, gesagt habe, ob da Männer im Raum waren oder nicht. Und das ist, finde ich, anders geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen.
Das stimmt, da ist vieles besser geworden. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit habe ich da mal so einen meiner kleinen Eklats produziert. Und zwar hatte ich meine Periode und wollte auf Toilette gehen. Und ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, so autoritäres Verhalten von Lehrkräften früher, die auf jeden Fall wollte der Lehrer dann das unterbinden und hat gesagt, nö, es waren mir jetzt schon zu viele auf Klo, ich schließe jetzt ab. Und ich habe in dem Moment so krasse Panik bekommen, dass ich quasi an dem vorbeigehen wollte und der hat seinen Schritt beschleunigt und ich dann auch. Und am Ende ist halt so mehr oder minder dabei rausgekommen, dass es so eine Art Wettrennen zur Tür gegeben hat. Und es kann auch sehr gut sein, dass ich leicht geschubst habe auf dem Weg dahin, weil ich wirklich dachte so, okay, es kann jetzt hier nicht geschehen, dass hier die Tür abgeschlossen wird und ich bliede dann hier den Klassenraum voll, so auf gar keinen Fall. Ich hatte richtig Panik. Und ja, also ich sag mal so, danach habe ich in diesem Fach kein Bein mehr auf dem Boden bekommen. Mir war schon klar, was mir blüht und ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet, aber besser als eine 4 habe ich leider nicht mehr bekommen.
Das ist doch scheiße.
Auch wegen so Formalia dann, mein Name angeblich falsch geschrieben und so 10 Punkte Abzug. Ja, damals, also ja, ich habe viel Spaß in der Schule gehabt.
Oh Gott, da habe ich, ja Gott, Gott, ne. Ja, siehst du, aber das ist ja auch schon jetzt echt ein, also ich will dir nicht zu nahe treten, ist jetzt ein bisschen her und ich finde, das geht eigentlich in eine total richtige Richtung.
Und heute ist das auch so, das ist nicht mehr erlaubt und da gibt es natürlich, würde es auch viel mehr Aufschrei geben. Da hat sich viel verändert, das stimmt, aber ich habe zum Beispiel auf einer Arbeitsstätte von mir ist immer noch gerade die Diskussion gewesen, dürfen jetzt Periodenprodukte in den hygienischen Einrichtungen sein? Wie nennt man das? Hygienische Einrichtung? Klingt irgendwie ein bisschen nach
Badezimmer.
Was Komplexem. Genau, auf den Toiletten. Und da gab es große Diskussionen darüber. Und da ist zum Beispiel der Satz gefallen, ja und sollen andere dann ihren Rasierschaum mitbringen dürfen? Den ich ganz interessant fand, weil es ist ja nicht ein unwillkürliches Bedürfnis, sich rasieren zu müssen. Während das Bedürfnis zu bluten ist schon relativ unwillkürlich.
Was ist das für ein Vergleich?
Naja, genau, aber das ist so dieses, das ist privat, macht das zu Hause, davon soll die Öffentlichkeit nichts mitbekommen. Das ist eben so das, was also mir auch noch früher so beigebracht worden ist an vielen Stellen.
Ja, also das verstehe ich. Also waren meine Eltern immer super, muss ich sagen. Ja. Da waren sie gut und mein Vater war ja auch Lehrer. Und der hatte zum Beispiel für die Mädels immer alle Utensilien in seiner Schublade im Schreibtisch und hat gesagt, ja, als ihr das mal vergessen habt, dann sagt Bescheid so, ich habe alles dabei. Und fand ich als 15-Jährige irgendwie weird, aber finde ich jetzt im Nachgang, finde ich einfach super, damit so umzugehen.
Ja.
Und nee, ich finde, ja, das mit dem Rasierschaum ist natürlich völlig absurd, aber ich bin vielleicht auch, das muss man vielleicht auch sagen, in einer Bubble drin als Sänger, redet man sehr viel darüber, weil man natürlich, wenn man seine Periode hat, es manchmal an der Stimme merkt.
Ah.
Das heißt, wir Frauen reden ganz viel darüber und sagen, oh nein, ich habe voll das wichtige Konzert, kriege da wahrscheinlich meine Periode. Ich habe es dann immer mal auch wie über die Pille versucht, irgendwie quasi nicht zu bekommen. Und man versucht irgendwie da so drum herum zu schiffen, wenn man wichtige Sachen hat.
Ja.
Und vielleicht ist es deswegen bei mir auch nicht so im Blick, weil man sehr, sehr klar darüber ist, was es für Veränderungen gibt.
Ja, das kann sehr gut sein. Ja, das ist auch wirklich sehr bubbleabhängig und branchenabhängig,
ja.
In welchen Büros man ganz offen damit umgeht, ja. Höre ich auch ganz viel ja. von Menschen. Aber es gibt eben andere Branchen, wo das überhaupt nicht vorgesehen
überhaupt
ist.
Überhaupt nicht da
ist. Und wo ja. es zum Beispiel dann auch, weil das eine ist ja Periodenprodukte zur Verfügung zu stellen, aber das habe ich auch schon häufiger erlebt, Orte, an denen es keine Möglichkeit gibt, Periodenprodukte wegzutun.
Ehrlich?
Ja, ja, das habe ich schon. Also ich als Dozentin halte ich ja viele Vorträge in allen möglichen ja. Bürogebäuden. Da ist das häufiger der Fall und das bringt einen wirklich, also ich habe schon einen Tampon in der Tasche versteckt und dann im Koffer aus einem Gebäude geschleust. Und das ist was, das fühlt sich gar nicht so gut an, ehrlich gesagt.
Das gibt es doch nicht.
Ja, ja. Ja doch, das gibt es auf jeden Fall immer wieder. Das kommt sehr eben auf die Branchen an einfach.
Ja, Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen vom Thema ab.
Genau, es geht nicht nur um Periode heute.
Aber wir wollten auf jeden Fall darüber sprechen, wo das denn vorkommt. Also
genau.
In welchen Krankheiten kommt denn das gestörte Körperbild vor? Du hast einmal schon gesagt, dass es vor allem bei den Essstörungen verhäuft natürlich vorkommt. Aber wo denn noch? Das würde mich sehr interessieren.
Dann bei einer Störung, wo wir auch noch eine Folge dazu rausbringen oder schon gebracht haben, wahrscheinlich schon gebracht haben, wenn diese Folge kommt, und zwar die Körperdysmorphie-Störung. Also das ist auch eine Störung, die Klar. hauptsächlich die Ja. Wahrnehmung dann betrifft. Dann aber auch so Erkrankungen, wo man vielleicht nicht augenscheinlich dran denkt. Skinpicking geht auch oft einher mit einer Fehlwahrnehmung der Haut.
Mhm.
Auch bei Trichotillomanie, das wäre das unwillkürliche Ausreißen der Haare zum Beispiel, ist es auch oft so, dass verzerrte Wahrnehmungsbilder entstehen oder zugrunde liegen. Das ist immer so ein bisschen, was ist Henne, was ist Ei? Das ist immer forschungstechnisch gar nicht so leicht herauszubekommen und nachzuweisen. Und dann ist es so, dass auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig eine Störung der Repräsentation des eigenen Körpers vorliegt. Generell eben auch eine Selbstkonzeptschwierigkeit. Und auch bei Depressionen ist es so, dass das beeinträchtigt sein kann, wie man sich selber wahrnimmt.
Ah ja.
Soziale Phobien können auch damit einhergehen, dass ich so die Vorstellung davon habe, ich bin auch komisch, ich sehe auch sehr komisch aus. Genau, und deswegen, also ich würde gar nicht mal sagen, dass es psychische Erkrankungen gibt, bei denen das auf gar keinen Fall vorkommt. Aber das sind so die gängigsten. Also wenn wir jetzt welche.
Bei Depressionen kann ich es mir tatsächlich auch sehr gut. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist erst jetzt, wo du es sagst, aber natürlich, man hat diese schwarze Wolke über sich. Und klar, man zweifelt ja dann an allem.
Genau.
Vor allem an sich und ist mit sich nicht.
Genau, man nennt das die kognitive Triade. Das heißt, ich habe eine negative Sicht auf die Zukunft, auf die Welt und auf mich selbst. Und das schließt natürlich auch häufig mein körperliches Erscheinungsbild mit ein einfach. Der Selbstwert ist stark erniedrigt und meistens geht es damit einher, dass ich jetzt auch nicht sage, gut, aber ich sehe halt Bombe aus dabei. Also das ist wirklich selten der Fall.
Ist es in der Pubertät, kann ich mir vorstellen, verändert sich der Körper ja wahnsinnig. Stellst du fest, dass es bei Pubertieren denn überdurchschnittlich häufig vorkommt?
Ja, das ist ein vulnerables Fenster, würden wir vielleicht so bezeichnen, weil eben dort Veränderungen auch stattfinden. Und das ist ja etwas, was immer verunsichernd ist. Also da sprießen Haare und Dinge an Orten, wo man wirklich denkt, was ist das denn jetzt hier? Und so eine veränderte Körperwahrnehmung geht meistens mit einer Verunsicherung einher. Ich finde, das hat man ja auch nicht nur in der Pubertät. In den Wechseljahren kommt das auch nochmal vor. Darüber wird auch sehr wenig gesprochen.
Ja.
Oder zum Beispiel auch in Schwangerschaften. Also ich war wirklich komplett außer Mitte gehauen in den Schwangerschaften, wo wirklich alles Mögliche sich verändert, von der Form des Körpers über die Farbe. Und also das hat mich wirklich auch sehr, sehr ja, verunsichert, ist noch schön ausgedrückt, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, ja, natürlich. Kann das denn sein? Also in der Pubertät werden wahrscheinlich auch Grundsteine dafür gelegt für psychische Erkrankungen, was das Körperbild betrifft, oder?
Genau.
Das kann man das so allgemein nicht sagen?
Doch, das kann man nicht nur so allgemein sagen, das kann man auch in Studien nachweisen, dass eben je nachdem, wie negativ die Einschätzung des eigenen Körperbildes in der Pubertät ist, da kann man in Längsschnittstudien zeigen, dass das später für das erhöhte Auftreten von pathologischen Symptomen ist. Also Depressionen und Essstörungen werden viel wahrscheinlicher, wenn ich schon in der Pubertät ein nicht gutes Körperbild mir aufbauen kann. Und wir haben jetzt den einen Faktor genannt, der Körper verändert sich, das verunsichert. Und das andere ist natürlich, dass auch die sozialen Interaktionen sich ändern. Also das Interesse zum Beispiel an anderen Geschlechtern wird erweckt dort. Und das führt auch dazu, dass eben so Label von der Gesellschaft eine größere Rolle spielen. Ich suche mir zum Beispiel Vorbilder, wenn ich in die Medien schaue, und da denke ich immer an 80ern und so in den 90ern so, ne? Also wenn ich mir jetzt so Friends angucke, also ich schaue die Serie immer noch ganz gern, aber sie ist wirklich nicht so geil gealtert an vielen Stellen. Die sind so unfassbar dünn alle dort. Und wenn das halt meine Vorbilder sind, also ich weiß noch, ich habe mir mal denselben Lipgloss wie Jennifer Aniston gekauft. Das ist schon auf jeden Fall eine große Vorbildfunktion, finde ich. Dann kann man sich ja daran ausrechnen, wie das eben den Vergleich mit dem eigenen Körper negativ beeinflussen kann einfach.
Absolut. Der Einzige, der in der Serie viel an Gewicht zu und abnimmt, ist tatsächlich Chandler.
Ah,
der das aber ja auch später begründet durch seine Suchterkrankung. Der sagt, wenn ich mehrgewichtig war, dann habe ich zu viel getrunken und dann hatte ich das Alkoholproblem. Und wenn ich weniger gewogen habe, dann
das Amphetaminproblem.
Waren es die Amphetamine. Ja, ja. Also, und das ist natürlich traurig, dass es quasi, also ich finde es auf der einen Seite gut, dass sie ihn ja anscheinend nicht ersetzt haben, so dass es immer rauf und runter ging. Aber ich erinnere mich noch viel mehr an diese Bridget Jones.
Ja, auch. Das habe ich selber nie gesehen, so. Aber ich weiß, ich habe Bilder davon gesehen, dass diese, wo die angeblich eine mehrgewichtige Person spielen soll, ist sie völlig normalgewichtig. Das ist ja absurd,
also sie,
wirklich.
Also absolut. Und dann immer dieses, die Renée Zellweger, mhm, die hat sich ja auch dann immer dafür quasi angefuttert, sagte sie. Und dann musste sie das immer hart runterhungern, auch wieder für den Film, ne? Du musst ja mehrgewichtig reingehen und dann musst du dich während des Filmprozesses quasi irgendwie wieder dann auch. Also, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich liebe die Serie nach wie vor leider, aber ich finde doch, ich sag voll mein Humor.
Ja.
Aber absolut, das Körperbild, aber generell finde ich, was das Körperbild in der Zeit gesagt hat, war.
Genau.
Und man muss ja dazu sagen, Kameras machen ja noch mal meistens so 5 bis 10 Kilometer.
Oh mein Gott, ja.
Und wenn ich mir das angucke, denke ich immer, oh Gott.
Das ist so crazy einfach, ja, ja. Und dass man das sozusagen halt gezeigt bekommen hat als Norm. Das ist normschön. Ja. Das ist halt so verrückt dabei, ne? Weil ich will auch niemanden diskriminieren, der diesem Schlankheitsideal entspricht oder der vielleicht noch weniger Gewicht hat oder sowas. Aber das war ja sozusagen gezeigt, halt, das ist normal. Und es gibt auch genug Szenen, weil gerade nämlich Chandler, habe ich eine Szene nämlich neulich gesehen, wo jemand ihn fragt, aber warum hast du denn deine Freundin, so eine Jugendfreundin verlassen? Und dann sagt er so, unbenommen, ja, nach dem Sommer war die halt fett. Dann so kommt halt dieses Maschinenlachen. Und das war's. Also keiner.
Nee, das stimmt nicht.
Ja?
Nee, das stimmt nicht. Er sagt noch, dass sie so und so viel Kilo zugenommen hat. Er sagt sogar noch die genaue Kilozahl.
Oh mein Gott.
Das ist ja damit, aber ja, gebe ich dir recht. Oh, jetzt werden wir. Das geht ja darum, dass Monica früher mehrgewichtig war und dann schlank geworden ist. Und dann quasi lag ihr die Welt zu Füßen auf einmal.
Ah ja.
Und sie sagt, hey, pass auf, Kollege, wir sind hier verheiratet. Es kann sein, dass ich wieder zunehme. Und jetzt hast du dich von der getrennt, weil die mehrgewichtig geworden ist. Und dann sagt er, ich weiß leider die Zahl nicht mehr, aber es war so, she added 50 pounds. Mhm. Und dann hat sie gesagt, what, 50 pounds? Und dann wurde auch noch über dieses, dass es halt so krass, krass viel war, dass es ja völlig okay ist, sich dann zu trennen.
Ja, es ist wirklich, sorry. Ich krieg richtig Gänsehaut von solchen Sachen, weil das, weißt du, wie viele tausende Menschen haben das gesehen und in dem Moment gedacht, es kann ja nicht, also oh Gott. Wie viele Betroffene sind in dem Moment aktiv einfach gelabelt worden als was Abstoßendes und wie viele andere haben in dem Moment die Angst entwickelt, oh Gott, jetzt haben wir die Grenze, das darf niemals mit jemandem passieren.
Ja, und vor allem, das ist er auch in seiner Pubertät passiert. Das heißt, Kinder, die das dann sehen, und ich meine, ich habe in der Pubertät mal irgendwie in einem Vierteljahr, habe ich locker 10 Kilo auf einmal zugenommen.
Ja.
Gut, ich sag mal so, mir wurde das auch sehr vor Augen gehalten, aber da reden wir wann anders mal drüber, vielleicht privat. Aber das war natürlich das Ding, das ist ja nicht unnormal, in der Pubertät Gewichtsschwankungen zu haben.
Ja, total. Also gerade die hormonelle Veränderung führt natürlich dazu, man nimmt zu, man wächst. Es ist ja alles so ein bisschen leicht aus dem Ruder geraten. Deswegen, also diese Vorbilder, die da eben gezeigt werden, sind eben nicht andere Kinder, die auch in der Pubertät sich befinden, sondern eben Menschen, die offensichtlich null Probleme haben, Idealen zu entsprechen einfach so.
Und weißt du, was interessant ist? Dass wenn du als Baby nämlich so ein bisschen, wie sage ich das jetzt?
Runder bist.
So. Oder viele Reserven hast.
Ja.
Das ist auf einmal mega gut. Also ab wann ist denn der Zeitpunkt? Ich bin als Baby, denkt man, super, ey, wenn das Baby ein Magen-Darm-Virus kriegt, muss ich nicht denken, ich muss ins Krankenhaus, sondern es kann es überleben.
Ja.
Ab wann ist dann der Zeitpunkt, wo man sagt, oh, nee, jetzt bist du leider ein Kleinkind, jetzt musst du dünn sein?
Genau, also aus meiner Perspektive gar nicht. Ich finde, dass bei meinen Kindern beobachte ich das sehr und mir ist das immer total recht, wenn die Reserven haben, weil es kann immer eine Erkrankung kommen, wo die mal 2 Wochen nichts essen können oder auch mal eine schlimmere Erkrankung einfach. Deswegen, ich finde das total unsinnig überhaupt. Aber um deine Frage zu beantworten, durchschnittlich fängt das im Kindergarten an.
Ach, schlimm.
Es wird schon geprägt zum Beispiel von gängigen Klamottenlabels. Also ich musste zum Beispiel für mehrere meiner Kinder die Klamotten selber nähen, weil die in ihrer Größe, die sie mit der Länge erfüllt haben, im Umfang aber nicht gepasst haben, in verschiedene Richtungen. Also auch Kleidung von Kindern ist schon so genormt, dass sehr schnell klar wird, ab wann man nicht mehr passt.
Wie häufig ist denn eine Körperbildstörung vorhanden?
Das ist unterschiedlich je nach Fokus und je nach Kriterium, wie gefragt wurde. Aber so Pi mal Daumen kann man sagen, dass in repräsentativen Umfragen 50% der Befragten angeben, nicht zufrieden zu sein mit ihrem Körper. Das finde ich schon eine heftige Zahl einfach.
Das finde ich eine total heftige Zahl. Und dann ist natürlich jetzt meine nächste Frage, wann ist es eine Störung? Denn ich würde vermuten, jeder hat etwas an seinem Körper irgendwie auszusetzen. Aber ab wann ist es eine Störung?
Also dafür müssen eben die Diagnosekriterien für eine bestimmte Erkrankung voll erfüllt sein. Und eine Störung von Krankheitswert muss dann eben vorliegen. Aber für das sich drum kümmern, muss es auch nicht eine Störung wirklich sein, weil direkt assoziiert mit der Akzeptanz des eigenen Körperbildes ist die Lebensqualität. Also, und ich finde das auch total eingängig. Also meinen Körper habe ich ja überall und immer dabei. Und wenn das etwas ist, mit dem ich nicht im Reinen bin, ist ja logisch, dass meine Lebensqualität in wahnsinnig vielen Bereichen vermindert ist. Deswegen, also wenn ich, was weiß ich, die Kriterien für eine Anorexie oder Bulimie oder Depression erfülle oder sowas, dann sprechen wir eben von einer Körperbildstörung von Krankheitswert, wenn die im Rahmen dessen auftritt. So. Genau, also meistens erfülle ich dann eben die Kriterien für eine der Erkrankungen, die wir haben. Genau, aber daran arbeiten, lohnt sich tatsächlich für jeden Menschen.
Was ich jetzt gerade denke, was ganz witzig ist, weil ich würde jetzt von mir tatsächlich behaupten, dass jetzt mein Körperbild eher auf einer gestörten Basis ist. Sag ich das so?
Ja, also, kannst du so sagen, ja.
Ohne da genauer darauf einzugehen. Und was ich jetzt in diesem Moment feststelle, ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht jeder hat.
Ja, das ist so. 50%, diese Zahl, sagt ja etwas darüber aus, wie wir das bewerten. Wir laufen ja nicht den ganzen Tag durch die Gegend und 50% aller Menschen sagen, ich habe ein Riesenproblem. Sondern wir sind extrem daran gewöhnt. Das merkt man immer, weil ich als Psychotherapeutin natürlich öfter mal so Symptome benenne oder raushaue oder so. Da habe ich zum Beispiel mal im Freundeskreis relativ nebenbei gesagt, ein schlechtes Gewissen nach dem Essen ist ein pathologisches Symptom. Weißt du, das ist nicht normal. Also das sollte so nicht sein. Wir nehmen Nahrung auf, das brauchen wir, brauchen Energie und das sollte nicht negativ bewertet werden. Und ich habe das in größerer Runde gesagt und viele meiner Freunde, die auch nicht diagnostizierte Störungen haben, die damit assoziiert sind, haben mich angeguckt und haben gesagt, hä, das ist doch normal. Und da muss ich sagen, nein, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass wir die Aufnahme von Nahrung negativ konnotieren.
Ja, war ja für mich auch eine ziemlich große Erkenntnis, muss ich sagen.
Ja, das ist nicht normal. Aber
das, da haben wir es schon, 50%. Wir beide sind 100% und 50% haben... Also ja. Unterschreibe ich dir.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und das fängt ja auch sehr früh an in der Regel. Und dann ist es ja auch so, dass man jetzt in unserem Alter zum Beispiel, man kann sich gar nicht erinnern, dass das jemals anders gewesen ist. Und man kann sich gar nicht, deswegen, dann hat man ja auch gar keinen anderen Erfahrungshorizont. Es ist ja oft nicht so, dass ich jetzt bis zu meinem 55. Lebensjahr richtig ordentlich mich zufrieden fühle, super gerne esse, genieße und ja, der Meinung bin, das darf ich mir alles auf jeden Fall gönnen. Und plötzlich beschleicht mich dann so eine Erkrankung, das ist ja selten der Verlauf, sondern meistens werden wir sehr früh so sozialisiert und dann kennen wir nichts anderes. Wir können nicht auf was anderes zurückgreifen. Also ist es auch früher so gewesen, dass ich gedacht habe, Menschen, die sich in ihrem Körper rundum wohlfühlen, ich war der Meinung, das ist etwas, was ich nie erreichen kann, weil ich konnte mir das einfach nicht vorstellen.
Ich war immer der Meinung, dass sie nicht ehrlich zu sich sind.
Ach, das ist auch ein guter Move. Genau. Ihr lügt doch. Ja. Zufrieden.
Also, ja, schrecklich ist das, ja.
Das ist ja auch dieses, nimmt das als so gesetzt und festgefahren an, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie anders sein kann oder sollte. Ich finde, was da hilft, sind Perspektivübernahmen ganz gut, weil wenn du an die Kinder in deinem Umfeld denkst, würdest du für die auch gerne haben, dass die sich nicht wohlfühlen oder andernfalls sich selber in die Tasche lügen?
Ich wünsche denen natürlich absolut, dass sie sich wohlfühlen. Muss aber auch sagen, dass ich immer denke, ja, geht ja nicht.
Ja, geil. Doch, doch, das geht.
Ja, ja, genau. Ja. Wir machen nochmal in einem Jahr eine Folge, dann weiß ich auch, dass es geht.
Genau, gucken wir, wie sich das verändern kann.
Lass uns doch dann einmal nochmal irgendwie systematisch, wir haben ja sehr viel gesprochen und haben auch schon viel über Ursachen gesprochen. Lass mich doch einmal teilhaben, was sind denn so die Ursachen, ein bisschen systematisierter?
Also Ursachen für eine, ich definiere es jetzt hier mal als verzerrte Repräsentation der eigenen Figur, können drei verschiedene Sachen sein. Und zwar einmal aufmerksamkeitsbezogene Informationsverarbeitungsprozesse. Also wie nehmen wir Dinge wahr und wie legen wir unsere Aufmerksamkeit darauf? Dann kompensatorische Maßnahmen, also was versuchen wir, um dem zu entgehen? Wie versuchen wir, dieses Unwohlsein aufzulösen? Und als drittes eben die gesellschaftlichen Normen. Und wenn wir das einmal genauer erklären, diese aufmerksamkeitsbezogenen Prozesse sind zum Beispiel die Fokussierung auf negativ bewertete Körperteile. Und das ist eigentlich was, was jeder kennt. Also ja. Jungs gucken drauf, wie sind die Oberarme beschaffen? Zum Beispiel, ja. Ist jetzt nur random rausgegriffen, aber wo ich sage, ich meine, was macht man jetzt mit so einem Bizeps? Ne? Also ist ja nicht, dass man den für irgendwas jetzt sehr gut gebrauchen kann oder so. Also eine Gesamtathletik ist natürlich nicht schadhaft, aber diese übertrieben trainierten Oberkörper, das ist ja rein ästhetisch zu betrachten. Und je mehr ich an sozusagen davon beeinflusst bin, umso mehr lege ich auch nur meinen Fokus darauf. Und das ist natürlich eine Verzerrung im Grunde, der ich dann unterliege. Bei Frauen sind das oft andere Körperteile. Da ist es jetzt, ein dicker Bizeps ist hier jetzt gar nicht erwünscht oft. Können wir ja auch was mit anfangen. Aber das ist eben, wird als nicht schön definiert in vielen Bereichen. Und da ist es eben eher ein flacher Bauch ist super.
Und momentan ein großer Po.
Genau, ein knackiger Hintern.
Dann gibt es diese schrecklichen Po-Hosen.
Ja, genau. Und das sind ja Dinge, gerade wenn ich jetzt so eine Po-Hose zum Beispiel anziehe, was eine kompensatorische Maßnahme schon wäre, dann schaue ich natürlich auch, funktioniert das? Sieht das denn jetzt auch so und so aus? Und da gucke ich natürlich nicht auf mein Gesamtbild, während ich an so einem Spiegel vorbeigehe, random, sondern da drehe ich mich um und da starre ich mir auf den Hintern. Und das ist natürlich eine künstlich erschaffene Situation und Fokussierung auf bestimmte Körperteile, die insgesamt wiederum dazu führt, dass ich kein wohlwollendes Gesamtbild von mir entwickeln kann. Genauso je nach Störungslage, ich kann mich auf die Haut fokussieren, die muss natürlich super geil und gefiltert sein und irgendwie glatt und was weiß ich, keine Ahnung. Ich kann mich auf Brüste, müssen ja immer irgendwie abwechselnd nach Mode, groß und klein ist ja immer wieder, finde ich auch immer so geil, dass so die Moden irgendwie auch gefühlt immer schneller werden. Weil so dieses, was du sagst, ein großer Po, ist ja glaube ich auch schon wieder am Gehen, weil wir jetzt alle Ozempic haben, ist jetzt Brazilian Buttlift wieder out. Genau, also ich will das gar nicht sozusagen bagatellisieren mit so ironischen Sprüchen, aber manchmal ist man da schon auch ein bisschen erstaunt drüber. Es geht also um eine selektive Informationsverarbeitung. Ich verarbeite die Informationen von meinem eigenen Körperbild visuell anders und auch das von allen anderen. Ich starre dann auch allen anderen auf den Bauch und vergleiche, ach, der hat aber einen flachen Bauch, ach, die. Das ist auch im Übrigen in der Pubertät natürlich besonders gefährlich, ja. Weil ich auch in der Klasse bin mit Leuten, die eine Range haben von Unterschied 2 Jahre. Ne? Also einige sind noch 11, andere sind schon 13. Und ich vergleiche mich dann ja mit Menschen, die einfach an einem ganz anderen Punkt der Entwicklung sind, die eine ganz andere Größe haben und so weiter.
Ja, und zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich letztens darüber einmal nachgedacht und das merkt man tatsächlich in der Pubertät gar nicht. Habe ich gedacht, ich habe immer, ganz oft immer so Leute gefragt, habe ich so eine Figur wie die oder ja. Habe ich so eine Figur wie die? Mhm. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass ich jetzt 39 bin, fast 40, dass ich noch nicht einmal in meinem Leben jemanden getroffen habe, wo ich sage, der hat so eine Figur wie ich. Und wie geil eigentlich.
Ja, genau. Dieses, dass wir aussehen wollen wie der und der, das trägt ja der Natur gar nicht Rechnung. Das ist ja das Geile, dass wir sind einzigartig. Uns gibt es genau ein einziges Mal. So.
Ja.
Und
vielleicht wollen wir deswegen so uns mit Leuten, weil wir wahrscheinlich den Drang danach haben, uns zu vereinen mit irgendwie mit Leuten. Und man sucht vielleicht dann, ja, man sucht dann so, wir wollen dann uns so wohlfühlen, weil wir sagen, hey,
es gibt noch mehr wie uns.
Der ist so wie, ja. Es gibt noch mehr wie uns und vergisst dabei das Körperbild, das Uninteressanteste ist, wo wir uns einigen sollten.
Ja, das ist richtig.
Vielleicht wären besser politische Einstellungen.
Ja, auf jeden Fall.
Oder Grundsätze.
Ja. Ja, da hast du recht. Und aber auch, was du beschreibst, ist ein ganz typisches Verhalten von Menschen, die sehr verunsichert gegenüber ihrem eigenen Körper sind. Diese Frage immer, sehe ich aus wie die, sehe ich aus wie die, ist ja die Suche nach einer Bestätigung. Du hättest ja auch sagen können, jo, ich sehe halt aus wie ich, ist ja Bombe. Das war ja offensichtlich nicht der Fall. Und deswegen sucht man so im Außen diese Bestätigung. Dann die Fokussierung überhaupt erst auf Vergleiche und auch eine verzerrte Wahrnehmung einfach von verschiedenen Körperaspekten. Also, dass man wirklich auch einzelne Teile rausgreift und sagt, das finde ich bei FreundInnen auch immer ganz interessant, wenn die irgendwie plötzlich mal sagen, ja, das und das finde ich immer so hässlich bei mir. Und man ist wirklich so völlig von den Socken, weil man so guckte, habe ich noch nie drüber nachgedacht. So irgendwie, mein Daumen ist zu dick, meine Ohrläppchen zu lang. Also was ist für Spezialisierung?
Oh, das habe ich letztens gehört.
Das sind Ohrläppchen zu lang.
Oh, ich weiß sogar noch von wem. Ja, Ohrläppchen sind nicht schön.
Deins oder allgemein?
Nee, meine sind super. Aber mir hat jemand gesagt, dass die Ohrläppchen nicht schön sind, weil sie so ein bisschen nach oben gehen.
Wow. Also das ist wirklich Detailverliebtheit.
Und deswegen, wenn man dann Ohrringe trägt, gerade so Kreolen, dann sieht man immer ein bisschen den Verschluss und dann hängen die nicht so schön runter.
Ja.
Und hat so sehr verliebt auf meine Ohrläppchen geguckt und ich habe gedacht, krass, das ist krass, womit man sich beschäftigt.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Weil also Ohrläppchen, ne, sind jetzt wirklich, ich würde sagen, das Körperteil, mit dem wir am wenigsten machen. Also wir hängen eher aus Verlegenheit Schmuck rein, weil ansonsten, wir können ja noch nicht mal mit den Ohren schlackern, auch wenn uns oft danach ist, vor allen Dingen bei der Art Komplimenten.
Ja.
Genau, ja.
Aber es ist abgefahren, oder?
Ja,
es ist
total.
Abgefahren, wo, ja, genau.
Ja.
Und das ist, passt natürlich total zu diesem aufmerksamkeitsbezogenen Verzerrung.
Ja, auf jeden Fall. Was wir dann machen, sind kompensatorische Maßnahmen. Das heißt, wir vermeiden viele Dinge. Das kann sein, bestimmte Kleidung, bauchfrei geht gar nicht. Das ist auch so, da geht es auch viel dann um Körperform, aber auch um Alter. Das höre ich auch oft, ne? In dem Alter darf man dies und jenes nicht mehr, kriege ich die Krise auch. Und geschlechterspezifisch natürlich, Männer können super oben ohne im Schwimmbad sitzen, Frauen auf gar keinen Fall. Und also solche Dinge, Kleidung, dann Restriktion. Ich kann natürlich versuchen, wenig Kalorien aufzunehmen, um meine Körperform schmal zu halten. Ich kann an sich anfangen, mich zu verstecken. Das ist auch sehr, sehr verbreitet und absolut akzeptiert. Ich kenne mega viele Leute, die sagen, nee, schwimmen gehen mache ich generell nicht. Nee, ich fühle mich gar nicht wohl in meinem Körper, deswegen ich gehe einfach nicht schwimmen. Finde ich richtig schrecklich. Also ich kann das natürlich nachvollziehen von den Betroffenen, aber ich finde es einfach schlimm, dass unsere Gesellschaft uns so sehr in unserer Freiheit einschränkt. Oder ich gehe nicht im Sommer ohne lange Klamotten, ich gehe nicht an sich an Orte, wo man eher leger gekleidet ist und genau, Festivals zum Beispiel vermeiden wegen.
Ja, da kommen wir wieder vor allem in den Bereich, dass das halt eine Störung ausmacht, wenn es das eigene Leben so sehr einschränkt, ne?
Ja, genau. Deswegen das mit der Lebensqualität, das nehmen wir ganz häufig einfach hin. Aber das ist wirklich, wenn man es mal aufzählt, eine ganze Menge, die da zusammenkommt einfach.
Ja.
Genau. Dann eben Diäten, Sport, Schönheitseingriffe gehen alle in diesen Bereich. Ich versuche, diese negative Wahrnehmung eben der aus dem Weg zu gehen. Und je nachdem, wie tief das sitzt, deswegen sind Schönheitseingriffe auch wirklich kritisch zu hinterfragen. Ich würde da gar kein Pauschalurteil sagen, aber es wird häufig, weil es auch eben ein kommerzialisierter Bereich ist, verkauft als eine gute, gute Lösung. Und das kann für einige Betroffene in bestimmten Bereichen lösungsweisend sein, aber wir können mit dem Äußeren nicht unser Inneres verändern und wir können nicht unser Äußeres so perfekt machen, dass wir innen rückwirkend das Gefühl bekommen, Bombe, ich bin einfach ist super schön oder so. Das gelingt ganz, ganz selten, um nicht zu sagen gar nicht.
Ja.
Die gesellschaftlichen Normen, die Ursachen sein können, sind eben, haben wir schon breit besprochen, Social Media und die Repräsentation dort und eben auch Dinge wie Bodyshaming, die allgegenwärtig sind, nach wie vor. Das Bewusstsein dafür ist besser geworden, klar, aber ich kenne wirklich, also keiner meiner Menschen, die ich in der Umgebung habe, kann sagen, dass er das noch nie erlebt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, du bist ja auch in einem Bereich, wo du sozusagen nach außen repräsentierst.
Oh, ich habe das total viel erlebt. Tatsächlich, gerade im Studium wurde mir gesagt, als ich dann Gewicht verloren habe, dass ich jetzt endlich eine Chance habe auf dem Arbeitsmarkt.
Das finde ich auch krass, weil das ist so rückwärts, weißt du? Das ist ja total positiv. Ein Kompliment. Und
ja, muss man, sagt man Dankeschön, oh, und man sagt dann, oh, super.
Furchtbar.
Und ich habe hab die Folge mit Katharina und dir gehört, damals auch über Essstörungen, und das habe ich mir total zu Herzen genommen, dass wenn jemand abnimmt, habe ich das ja auch immer, habe ich direkt gesagt, boah, bist du schlank geworden, ja, voll super, mega. Mach das gar nicht mehr, sondern sage, hey, du siehst total glücklich aus, ja, oder irgendwie, wie geht's dir?
Ja.
Und also ich bin auf jeden Fall in der Branche, wo das ganz oben an der Tagesordnung ist. Auch, also mich, ich wurde tatsächlich, das wusste ich dann auch erst im Nachhinein, wurde mir gesagt, dass, als ich dann abgenommen hatte, ah, jetzt können wir sie für die Konzerte auch buchen. Jetzt bist du schlank genug.
Schrecklich.
Es war so für eine Eventagentur. Und da muss ich sagen, also da gab es halt auch so ein gewisses Kostüm für. Das hätte ich halt nicht reingepasst. Und ich meine, du kennst mich schon lange, ne?
Auf jeden Fall. Das ist so ein Unding. Ich raste hier schon innerlich aus, ey.
Ja, und da habe ich Gewicht verloren. Da wurde mir gesagt, ey, jetzt können wir dich endlich dafür fragen. Also es wurde nicht mal mir gesagt, es wurde meiner Kollegin gesagt, jetzt können wir Anna endlich dafür fragen. Toll, dass sie den Schritt gegangen ist. Jetzt kann sie endlich diese Konzerte auch
wirklich
machen.
Widerwärtig.
Und dann habe ich ja wieder ein bisschen zugenommen und hat wirklich in meinem Kopf, ach scheiße, jetzt kann ich die Konzerte wieder nicht machen.
Ja, natürlich, natürlich. Also erstens finde ich solche Situationen an sich so verunsichernd, überhaupt auf der Ebene bewertet zu werden, von wem auch immer. Und das sind ja auch diskriminierende Nachteile, die du da einfach definitiv erlebst.
Absolut. Und man muss sagen, ich hatte ja mit sehr guten Freundin, Kollegin, hatten wir Eventoper. Das hat auch richtig gut funktioniert. Es war mega. Wir sind so über oder machen das immer noch ab und zu. Mussten leider während Corona quasi, das war gut, Corona halt, ist ja allen klar, warum es dann nicht ging. Wir sind nämlich immer nicht so auf einer Bühne aufgetreten, sondern immer so, bei auch ganz viel Firmenveranstaltungen sind wir aufgetreten, so aus der Menge heraus, waren irgendwie Kellner oder haben so getan, als ob man Investmentbanker ist.
Oh geil, so Flashmob-mäßig.
Genau, so Flashmob-mäßig, und haben dann auf einmal angefangen zu singen, und das war voll gut. Und da habe ich halt einfach nur gemerkt, als ich Gewicht verloren hatte, dass die Aufträge halt viel mehr reinkamen, ja, und dass auch immer schon, also es war, also mein Gefühl war manchmal, egal wie sie singen, Hauptsache sehen geil
ja,
aus.
Ja, das ist unmöglich, genau, weil dein, weißt du, dein Produkt, was du verkaufst, hat ja auch damit gar nichts zu tun. Also du klingst ja nicht anders, ob du so und so viel oder so und so viel wiegst. So, das ist ja einfach nur ein Scherz. Und diese Sachen führen natürlich dazu, dass man sich auch verändert und dass man mitnimmt, dass man so nicht passt und dass man so nicht in Ordnung ist in seinem Kern des Daseins, weil wir haben nun mal nur die körperliche Repräsentation. Also, und da ist sozusagen zu nennen, diese positiven Bodyshaming-Sachen auch, ach toll, dass du jetzt so dünn bist und so weiter, toll, dass du jetzt so und so bist, keine Ahnung, was es da alles noch gibt, so. Ich finde aber auch generell, das Kommentieren von Körpern, egal in welche Richtung, ist viel, viel zu sensibel, um das so leichtfertig zu machen. Also wir haben ja, glaube ich, schon mal nach den Folgen zu verschiedenen Essstörungen den Keine-Körper-Kommentier-Club ausgerufen, und den bin ich auch immer noch erste Vorsitzende, würde ich sagen, weil das ist wirklich nach wie vor einfach nichts sagen. Sag nicht, oh Gott, bist du weich, oh Gott, bist du, keine Ahnung, irgendwie, egal was es ist, man weiß nie, auf welchen Boden es fällt. Also gerade.
Ja, ich hatte in meinem näheren Umfeld gerade tatsächlich eine Diskussion, habe gesagt, was hältst du davon, wenn man es bei dem Kommentar belässt, dies aber schön.
Ja.
Also es gab dann noch mehrere dann Körperbeschreibungen hinterher, oh ja, dies aber, weil die ist auch so dünn und da habe ich gesagt, hey, lass uns doch versuchen, einfach zu sagen, dies aber schön.
Ja, genau, weil man weiß nie, auf welchen Boden das fällt, und im Rahmen von der Entwicklung von Essstörungen sind es häufig solche Kommentare, die auch gut gemeint sind, auch das Essen kommentieren, ach Mensch, du haust aber rein, ach du pickst aber herum und so weiter. Das sind alles Dinge, mein Gott, nein, einfach nein, das ist viel, viel zu gefährlich, dass man da Menschen nachhaltig verletzt, und deswegen, das sollten wir alle einfach lassen.
Ja, absolut. Ich muss echt sagen, wer das richtig gut macht, kann man jetzt an dieser Stelle, das ist tatsächlich meine Schwester.
Oh, sehr schön.
Toll, also die bewertet wirklich gar keine Körper, die kommentiert auch gar keine Körper, und das Schönste an ihr ist, dass sie es gar nicht sieht.
Ah, sie macht es intuitiv sie das quasi.
Sie ja, macht es intuitiv und sieht das gar nicht und findet halt Leute schön, wenn ihr Charakter schön ist, dann sagt sie immer, oh, das sind so schöne Leute. Ja. Und er hat schon ganz oft darüber, dann ist sie in so einen Diskurs gegangen, weil jemand da gesagt hat, hä, aber bla, bla, das und das und das. Und sie immer so, oh, echt, das ist mir gar nicht aufgefallen, krass. Also muss ich echt sagen. Also wofür wir einfach gar nichts sagen zum Körper. Ich finde, das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen, die man sich vornehmen kann. Man kann sagen, jemand ist schön. Jemand sieht fröhlich aus. Man kann nachfragen, ob es jemandem gut geht, wenn man das Gefühl hat, es geht ihm nicht gut. Aber nicht kommentieren, Mensch, du isst so wenig oder so. Oder man macht sich wirklich Sorgen, finde ich, wirklich Sorgen, nimmt den beiseite und sagt, pass auf. Ich habe hier das und das beobachtet und ich mache mir Sorgen, ich bin deine Freundin.
Genau, ein direktes Ansprechen, da ist gar nichts dagegen zu sagen, auf jeden Fall.
Genau.
Eine Sache müssen wir noch nennen bei der Entstehung von solchen verzerrten Repräsentationen. Das hat mir auch nochmal sehr, sehr viel Motivation gegeben, daran zu arbeiten. Und zwar die Rollenmodelle, die wir Kindern bieten. Und da ist es häufig so, dass also in meiner Familie habe ich eigentlich kein Beispiel von Personen gehabt, die gesagt haben, ich finde mich richtig toll in meinem Körper. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich sozusagen von Natur aus gewöhnt war, das gibt's gar nicht, das ist gar kein Zustand oder so, ne? Sondern es ist normal, dass man dies und das ändern muss.
Optimierungsdrang
genau,
hat, ne?
Genau, das ist nie zu...
Alles muss optimiert werden.
Genau, es ist nie ausreichend so. Und das hat mich sehr, sehr motiviert, als ich selber Kinder bekommen habe, dass ich gesagt habe, nein, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will das endlich, dass das ein Ende hat. Genau. Was können wir dafür tun, dass unser Körperbild sich verbessert? Und auch da wieder gibt es drei verschiedene Ansatzpunkte. Einmal kann ich meine negativen Kognitionen zu verändern. Ich kann als zweites versuchen, Vermeidungs- und Kontrollverhalten abzubauen. Und ich kann als dritte Säule versuchen, positive Erfahrungen aufzubauen. Und wenn wir da jetzt mal einzeln drauf eingehen, was heißt das denn im Konkreten? Also die Veränderung der negativen Gedanken, die ich über meinen Körper habe, das kann man natürlich im Rahmen von Psychotherapien sehr gut machen. Das mache ich ganz, ganz viel, weil wir haben ja schon am Anfang gesehen, wie viele Störungsbilder damit assoziiert sind.
Ja.
Das heißt, diese Art von Disputation habe ich schon sehr, sehr häufig durchgeführt. Und das heißt im Konkreten, man kann zum Beispiel, das hast du auch in dieser Folge gesagt, so dieses, warum wir uns eigentlich diesem unwichtigsten Aspekt widmen des Aussehens. Und das mache ich sehr häufig, dass ich mit Patienten sammle, warum ist denn das Aussehen wichtig und warum ist die Funktion meines Körpers vielleicht wichtig? Weil wir vergleichen uns ja auch nicht und sagen, Mensch, ich kann ja total gut zu Fuß laufen. Oder Wahnsinn, was ich alles verdauen kann. Oder toll, wie viele Gedanken ich so am Tag denke. Das könnten wir ja auch sagen. Sondern stattdessen sind wir eben mit der Bewertung von Äußerlichkeiten beschäftigt. Zu unserem Körper gehört ja aber mehr als das Aussehen und die äußere Repräsentation, sondern eben auch, dass ich mich bewegen kann, dass ich Sport machen kann, dass ich aus Essen Energie machen kann.
Dass ich gut schlafe.
Genau, toll schlafen kann, dass ich verdauen kann, alles Mögliche.
Ja.
Da kann man verschiedene Listen anfertigen, wofür bin ich meinem Körper dankbar. Ich finde, häufig ergibt sich auch sowas aus zum Beispiel Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen, die natürlich auch oft einen Einfluss auf unser Körperbild haben. Wenn Dinge dann eben nicht mehr funktionieren, ja, dann sehnen wir uns zu den Zeiten, als wir das noch konnten. Also ich habe ja erst spät ein Problem entwickelt bei meiner Ernährung, also ich kann bestimmte Sachen nicht mehr essen und da ist es eben so, ich habe früher ja nie Brot gegessen und gedacht, wow, wie geil ich das verdaue, wie geil ich die Nährstoffe aufnehme und so weiter. Aber dann habe ich ja eine lange Phase gehabt, wo das alles kaputt war und wo das nicht mehr ging und ich unter diesen negativen Folgen wie krassen Nährstoffmangel gelitten habe. Und seitdem, ich liebe es, wenn ich Nährstoffe aufnehmen kann. Ich finde das so, das tut mir so gut und ich bewerte das als so positiv. Deswegen, dafür muss man natürlich nicht extra krank werden, sondern wir können uns auch so bemühen, das zu machen.
Also eine Liste aufschreiben, wofür bin ich alles dankbar, wofür bin ich auch meinem Körper alles dankbar und was finde ich auch alles toll an meinem Körper.
Genau, wenn das möglich ist. Das ist immer sehr, das ist jetzt sehr positiv konnotiert. Manchmal ist das gar nicht möglich. Ja. Dann kann man zum Beispiel auch eine Liste machen, was finde ich nicht scheiße von meinem Körper oder so. Also da müsste man gucken, dass einem das einigermaßen passt auch.
Ja.
Ne? Aber ja, genau so wie du sagst, genau, ja. Dann kann ich Perspektivwechsel machen. So wie ich mich bewerte, welche Person würde ich noch so bewerten?
Ja.
Häufig halt niemanden. Und das ist eben dann auch was, wo ich dran sagen kann, okay, ich bin ja kein besonderer Mensch, der jetzt besonders schlechte Behandlung verdient hat oder so. Warum? Das kann für mich dann eine Inspiration sein, zu üben. Und das muss ich auch ganz konkret tun, dann das zu unterlassen, also mich nicht mehr negativ zu bewerten. Mhm. Ich muss auch nicht dann unbedingt gleich mich positiv bewerten. Also ich muss nicht, statt vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, boah, sitzt die Hose schlecht, muss ich jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, wow, bin ich schön, weil das ist meistens ein Schritt zu viel. Fällt uns meistens gar nicht leicht. Aber man kann zum Beispiel schon mal damit anfangen, sich so ein bisschen egaler zu finden. Weil, also solange ich mit meinem Hintern noch durch alle Türen gekommen bin, hätte ich mich ja eigentlich faktisch nicht drum kümmern müssen, wie der jetzt aussieht zum Beispiel. Und dann so ein bisschen mehr zu sagen, ach, es ist ja wurscht am Ende eigentlich. Ne?
Was hältst du davon, sich morgens bei seinem Körper zu bedanken?
Wenn einem das möglich ist, ist das eine super Übung. Also das ist immer so, auch im Rahmen dieser Body Positivity Bewegung auf Social Media zum Beispiel, gibt es ja sehr, sehr viele Tipps und Hinweise, wie man sich selber umarmen soll und sich selber wertschätzen soll und so weiter. Das ist alles richtig. Nur muss man einschränkend sagen, wenn ich 50 Jahre lang gelernt habe, dass ich scheiße aussehe und nicht genüge, ist der Weg eben relativ weit dahin zu sagen, nee, ich bin super, so wie ich bin. Also wirken tut das. Selbst wenn ich mir das nicht komplett abkaufe, es gibt da zum Beispiel eine sehr schöne Übung, man kann morgens sich im Spiegel anschauen und sich versuchen, 3 Komplimente zu machen. Sowas wirkt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist ja auch schwer, ne?
Sehr schwer, finde ich.
Weil man guckt in den Spiegel und sagt, Bad Hair Day, sieht einfach kacke aus, was los? Und das ist uns ganz gewohnt, das ist automatisiert, das können wir gut. Unsere Gehirne können das auch gut. Und es ist richtig anstrengend, dann zu sagen, naja, aber also die Farbe von dem Pullover steht mir wirklich richtig gut. Und insgesamt, was weiß ich, sich da irgendwie 3 Komplimente auszudenken, ist gar nicht so leicht, ist aber etwas, was unser Gehirn nachhaltig verändert. Also ist es auf jeden Fall lohnenswert, ja.
Würde es auch helfen, in so einer Situation zu sagen, ich fühle mich heute leicht? Oder ist das schon wieder bewertend?
Nee, wenn du das fühlen kannst, dann hilft das. Wenn du sagst, ich fühle mich heute leicht und denkst, am Arsch die Räuber, dann ist es nicht so gut. Aber wenn du sagst, ich fühle mich heute leicht und das, ich kann das auch zum minimalen Anteil mitfühlen und wirklich mir auch glauben, dann wirkt das.
Okay.
Also tatsächlich, solche Selbstbehauptungen wirken total gut. Also wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und sagst, ich kann fliegen und du glaubst dir das 100%ig, dann lernst du natürlich nicht fliegen, aber du lernst zu glauben, dass du fliegen kannst.
Und probieren wir beide das jetzt bis zur nächsten Folge ein bisschen aus?
Ja, würde ich sagen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
Machen wir, oder? Und dann berichten wir, was so passiert ist. Und dann fliegen wir zur nächsten Folge.
Genau. Genau, das probieren wir jetzt aus. Bis zur nächsten Folge können wir fliegen.
Man soll sich ja realistische Ziele setzen.
Genau. Genau. Ja, nee, da, also dieses mit den Komplimenten, das können wir sehr, sehr gerne ausprobieren. Das fügt sich ein. Ich habe schon eine andere Routine, und zwar die der Dankbarkeit, die ich morgens immer etabliere. Und da kann ich das einfach dranhängen. Das ist ja immer leichter, an schon etablierte Sachen was dranzuhängen. Dann kann man noch in Frage stellen den Perfektionismus. Weil häufig ist ja das Bild, was wir von unserem Körper gerne hätten, völlig überzogen und nicht erreichbar. Also da ist ja wieder Stichwort Sixpack. Also es ist wirklich wahnsinnig viel dazu notwendig, das zu erreichen. Und es erscheint uns aber, wenn wir Zeitschriften im Kiosk durchgucken, als eine völlige Selbstverständlichkeit, was sehr einfach zu erreichen ist, weil auf jedem zweiten Cover ist ja jemand mit einem.
Ja.
Genau. Und da das nochmal in Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Also ist es denn mit 90 immer noch wichtig, ein Sixpack zu haben?
Ja.
Oder würde man da dann endlich mal sagen, jetzt kann man es mal lassen, jetzt kann man mal irgendwie einfach nur aufs Glück nur noch gucken oder sowas, ne? Und da wirklich sozusagen diese nicht hinterfragten Standards in Frage zu stellen, das ist sehr, sehr lohnenswert. Dann kann man auch gerade, was das Alter betrifft, sich selbst in verschiedenen Altersstufen in der Vorstellung begegnen. Also ich kann mir zum Beispiel selber begegnen, wie ich gefühlt habe, als ich 20 war. Mhm. Und da gibt es so insbesondere von mir so Fotos. Und ich weiß, das ist aus einer Zeit, da habe ich mich so grausig gefunden. Und heute, aus meiner heutigen Sicht, möchte ich dahin gehen, mich selber in den Arm nehmen und sagen, Mädchen, mit dir stimmt alles.
Ja.
Es gibt gar nichts, was an dir nicht stimmt.
Ja.
So. Und ich weiß, damals habe ich es gar nicht gefühlt und heute wäre das aber so. Und wenn ich dann heute unzufrieden mit Dingen bin, dann denke ich mir, was wird wohl mein 80-jähriges Ich dazu sagen? Und würde ich mich nicht da auch heute in den Arm nehmen und sagen, Mensch, Girl, du hast doch so viel erreicht und ist jetzt so, hör doch auf, dich über solche Kleinigkeiten so abzufacken einfach.
Ja.
Das ist auch eine sehr, sehr gute Übung. Genau, und dann kann man auch mal seine politischen Einstellungen hinterfragen. Entspricht das, wie du dein Körperbild bewertest, entspricht das denn deiner politischen Einstellung? Findest du, alle Frauen sollten so ihr Körperbild bewerten? Also da kann man ja auch mal so kritische Dinge hinterfragen, weil ich sag mal so von Reifröcken über irgendwelche Traditionen, wo Frauen sich die Füße gebrochen haben, ist das gängige Schönheitsideal doch häufig auch eng verknüpft mit Unterdrückung zum Beispiel gewesen. Und das ist ja die Frage, will ich das weiter so in mir drinne lassen oder möchte ich gerne in mir drinne mehr Freiheit kreieren, dass ich sage, ja, ihr wollt vielleicht alle, dass ich aussehe wie XY, aber wisst ihr was, da packe ich euch einen Mittelfinger raus. So.
Ja.
Genau, also so kann man auch versuchen, eben Widersprüche im Wertesystem aufzutreiben. Da gibt es auch tolle Literatur drüber, ne? Also gibt es ganz viele tolle Bücher, die sich damit befassen. Wir verlinken euch auch Sachen in den Shownotes dann einfach. Es gibt auch einen tollen Film über das Körperbild.
Und vielleicht tatsächlich bei Instagram mal versuchen, also man kann ja, ist irrelevant für mich, kann man ja auch anklicken bei irgendwelchen Werbesachen, aber vielleicht auch seine Zeit auf Social Media echt zu begrenzen, wenn man damit gerade so ein bisschen struggelt, dass man sagt, nee, ja, ich möchte mir das einfach eigentlich nicht sehen. Wenn es jetzt für euch beruflich wichtig ist, auf Social Media zu sein, dann ist das natürlich schwieriger, als wenn nicht. Aber es ist immer gut, da auch zu denken, Mensch, ich hader hier gerade und ich lasse es jetzt einfach mal weg. Mal gucken, was das mit mir macht. Auch als Experiment.
Ja, genau. Entweder die Zeit insgesamt begrenzen oder auch mal gucken, wem folge ich da.
Ja.
Also ich kann ja auch meinen Feed bestimmen und das versuche ich immer. Also ich versuche ehrlich gesagt immer zu gucken, wenn mich Sachen zu sehr unter Druck setzen, mir negative Gefühle machen und so weiter, versuche ich auch meistens zu entfolgen irgendwie. Das tut mir manchmal für die Inhalte leid, aber man muss eben auch schauen, wie es einem mental geht mit den Sachen.
Absolut. Ja.
So, dann kann ich nochmal als zweiten Schritt ins Handeln kommen und Vermeidungs- und Kontrollverhalten abbauen. Was da wichtig ist oder Stichworte sind, ist eben Ernährung. Ich sollte mich nach Möglichkeit, das trifft natürlich nicht auf Menschen zu, die jahrelang an Essstörungen leiden, aber ich sollte mich nach Möglichkeit intuitiv ernähren, mit möglichst wenig Regeln, die mein Körperbild betreffen. Also ich kann natürlich sagen, aus ethischen Gründen möchte ich mich vegan ernähren und das ist auch nichts, kann man auch sogar mit einer, also ist auch immer kritisch zu bewerten, aber es ist sogar möglich, eine Essstörungsbehandlung erfolgreich durchzuführen und trotzdem solche Regeln zu haben. Aber wenn die Regeln sich auf das Körperbild beziehen, sollte man immer vorsichtig sein. Wir haben ja auch nochmal die Folge zu Orthorexie, kommt ja auch bald, da gehen wir auch genau drauf ein. Und natürlich ist das gut, sich gesund zu ernähren, aber da muss man immer schauen, dass es eben nicht in wieder so ein Kontrollverhalten ausufert.
Und das auf jeden Fall dann mit der Therapeutin zu besprechen.
Genau, dann ist es so, ich kann imaginativ arbeiten mit sogenannten Körperreisen. Da gibt es zum Beispiel viele Beispiele im Internet, bei YouTube und so weiter von dem sogenannten Bodyscan. Da gehe ich den ganzen Körper durch. Und zwar auf eine neutrale Art und Weise. Ich bewerte nicht, sondern ich nehme einfach nur wahr. Es ist so eine Aufmerksamkeitslenkungsübung, die sehr, sehr gut ist. Das kann hilfreich sein, um eben diese Dysbalance der Repräsentanz wieder auszugleichen, dass man nur auf die angeblich knubbelige Nase fokussiert ist oder sowas, sondern dass man sozusagen das wieder so ein bisschen ausgleicht. Das kann helfen. Dann Konfrontation mit dem eigenen Körper nach verschiedenen Abstufungen. Also ich kann damit anfangen, mich vor dem Spiegel einzucremen, mich überhaupt mehr nackt mal aufzuhalten, alleine oder auch im Zusammenhang mit nahestehenden Angehörigen zum Beispiel, mit einer Familie oder ähnliches. Ich kann auch versuchen zu üben, in der Öffentlichkeit nackt zu sein, also im Schwimmbad. Da sollte ich natürlich einen Badeanzug anhaben oder irgendwas. Also, aber ich meine, das ist ja sehr unbekleidet. Oder ich kann eben auch Orte aufsuchen, an denen man legal nackt sein darf, also wie Sauna oder eben FKK-Strände oder sowas in der Art. Da ist auch immer gut, weil da ist nämlich keiner gefiltert. Und da habe ich auch oft eine gute Referenz, wenn ich vergleiche, wie Menschen eben jeder Altersgruppe ungeschönt einfach aussehen, weil genormt ist nämlich tatsächlich niemand von uns. Und da kann man auch an dieser Repräsentation so ein bisschen was verändern. Ich sollte die Kleidung tragen, die ich mag und nicht von der ich denke, dass sie besonders mich in irgendwelche Richtungen formt. Also da ist zum Beispiel zu benennen, viele finden bauchfreie Oberteile super cool, trauen sich aber nicht, die anzuziehen. Und da bin ich mal total, ja, ist auch auf eine Art irgendwie, also würde ich auch nicht äußern, ich kommentiere wie gesagt keine Körper, aber wenn so Menschen die eben mehrgewichtig sind, was Bauchfreies anhaben, da bin ich immer richtig beglückt. Also mich rührt das oft zu Tränen, wie viel Mut das in unserer aktuellen Gesellschaft erfordert. Und ich finde das so, so toll. Ich gehe dann auch nicht hin und gratuliere Leuten, das fände ich absolut unangemessen. Aber ich bin immer richtig froh, wenn Leute das machen und sich trauen. Und das ist die Frage, ob man den Mut dafür aufbringt, weil Diskriminierung ist ja nichts Theoretisches, sondern das passiert praktisch und aktiv. Aber jeder, der den Mut dazu hat, sollte das auch tun. Also das kann auch bunte Kleidung sein, das kann bestimmte Zugehörigkeiten Kleidung sein. Ich ziehe irgendwie was weiß ich was an, was 15-Jährige auf dem Skateplatz anhaben. Na und, wenn mir das gefällt, dann warum nicht? Genau, und auch damit kann man sozusagen so die Komfortzone erweitern. Mhm. In der Therapie, also wenn eine wirklich handfeste Körperschemastörung vorliegt, dann sollten wir Spiegelexposition machen oder andere Konfrontationsübungen. Das kann man auch mit Videoaufnahmen sehr gut machen. Haben wir Gott sei Dank alle in der Hosentasche heutzutage eine Videokamera. Das war früher immer therapeutisch sehr kompliziert. Heute ist es einfach herzustellen. Und die Konfrontation mit sich und dem eigenen Körper, das verändert ganz, ganz viel. Also ich weiß auch noch, wie bei Instagram aufkam, ja, Videos oder nix halt, ne? Und ich dann so im ersten Moment dachte, gut, dann halt nix. Tschüss Instagram. Und heute mache ich das. Ich mache Reels, obwohl ich mein eigenes Videobild wirklich am Anfang nicht besonders freudig begrüßt habe. Und inzwischen habe ich mich absolut dran gewöhnt. Ja, so sehe ich halt aus, so rede ich halt. So ist das. Und genau, da tritt eine super gute Gewöhnung ein, die man eben sehr gut benutzen kann, um sein Körperbild zu verbessern.
Und ich sag mal, das ist ja echt was man echt üben kann. Auch wenn es am Anfang schwerfällt und man denkt, oh. Aber ja, das finde ich gut.
Ja, genau. Man kann sogar anfangen, Sprachnachrichten mal zu versenden, obwohl man seine Stimme blöd findet. Man gewöhnt sich ganz, ganz schnell dran. Und genauso mal Videocalls machen mit Freunden, um überhaupt so sich zu sehen dabei. Klar sind wir alle in der Pandemie auch sehr gefordert gewesen und haben da viel uns gewöhnt. Aber genau, das also spezifisch einzusetzen und zu sagen, so, ich gehe jetzt raus aus meiner Komfortzone, ich mache das jetzt, das ist total sinnvoll. Genau, und dann kann man als letztes noch positive Erfahrungen versuchen aufzubauen. Und zwar aktiv versuchen, sich mit seinem eigenen Körper quasi zu daten. Das kann sein. Eine Massage. Ich kann mich selbst massieren, ich kann mich am Rücken massieren, an allen anderen Körperteilen. Ich kann mir auch eine schöne Fuß- oder Handmassage gönnen. Ich kann das mit Gegenständen machen, ich kann auf Bällen rumrollen, ich kann versuchen, verschiedene Texturen auszuprobieren. Ich kann mich auf eine Piekematte legen, ich kann andere bitten, mich zu massieren. Das ist immer die Frage, ob man das so gerne mag oder ob das nicht dann auf einer anderen Ebene wieder herausfordernd ist. Ich kann auch offiziell zu Menschen gehen, die dafür ausgebildet sind, zu massieren. Auch da gibt es ganz viele verschiedene Arten einfach.
Ich war letztens mit mir alleine essen. Ja. Hilft das auch, aber nicht so richtig fürs Körperbild nicht, ne?
Genau, es ist nicht spezifisch aufs Körperbild bezogen, aber das ist genau die Richtung, die ich hier meine. Dieses wirklich sich sagen, hey, ich habe jetzt Hunger da drauf, ich will hier was konsumieren und ich brauche keine Legitimation von anderen dazu. Ich kann auch für mich einfach Geld ausgeben und mich hinsetzen und mir die Zeit nehmen und so weiter. Das geht schon auf jeden Fall in die Richtung, ja. Ja, und wie war's?
Oh, es war herrlich.
Ja, ne? Ich liebe das auch total.
Ich habe ganz langsam gegessen. Die Kellner sind nicht so mit mir mitgegangen, weil ich hatte erst einen Salat und dann sollte das Warme kommen. Und ich dachte, die haben mir nicht so viel Zeit gelassen, wie ich es gerne hätte.
Ja.
Aber geil. Es war egal, weil es war so schön. Und ich habe mir dann vorgenommen, weil ich so eine Tendenz habe, ganz oft so ganz doll zu schlingen und dann fertig zu sein im Essen. Da habe ich mir vorgenommen, jeden Bissen erstmal zu kauen und das Besteck immer daneben wegzulegen und immer erst den nächsten Bissen auf die Gabel, wenn ich fertig gegessen habe und quasi das zu schmecken, was ich esse und wie das so dann runterkommt in meinen Körper und das so als schön empfinden, so welche Geschmacksnerven, wo Knospen anspringen und dann ist das irgendwie in meinem Magen und das war total schöne Erfahrung.
Mega. Achtsames Essen nennt man das. Genau, gibt es auch angeleitete Gruppen dafür, aber voll cool, dass du das so selber einfach für dich gemacht hast. Ich kann bestimmte Sportarten machen, es gibt körperbezogenere als andere, aber insgesamt, da muss man immer gucken, was einem gut passt. Also Yoga gibt es verschiedene Arten, Yin-Yoga, da geht es viel um Körperrepräsentation. Ich kann aber auch etwas machen wie Wandern zum Beispiel und da lerne ich ja auch, dass mein Körper mich von A nach B bringen kann, wobei währenddessen mein Körperbild nicht so eine große Rolle spielt. Alles, was ich mit meinem Körper für funktionale Dinge erledige, hat eigentlich einen positiven Einfluss darauf.
Weil Sport, ja, macht total Sinn, ja. Den Körper auch mal wahrzunehmen, zu sagen, ey, voll geil, dass du mich immer von A nach B bringst.
Genau, dass ich von A nach B komme, zu Fuß, mit dem Fahrrad, wie auch immer. Das ist wirklich erstaunlich, was wir können. Oder auch einen Fokus eben woanders rauflegen. Also zum Beispiel, du spielst ja Tennis und ich meine, was dein Körper dafür alles leistet, wie viel Koordination und Gleichgewicht und Kraft und Ausdauer dafür notwendig ist, das ist ja etwas, das kann einen nur beeindrucken eigentlich. Dann kann man auch andere Herausforderungen zum Beispiel machen, wie das Eisbaden. Das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen angesprochen. Das ist auch etwas, wo man ein positiveres Gefühl zu seinem Körper kriegen kann.
Oh, echt?
Weil man eben, ja, weil man was anderes macht mit dem, als ihn aussehen lassen quasi. Also ich gebe dem eine Herausforderung und ich setze mich damit auseinander. Wie fühlt er sich an? Wie kompensiert der bestimmte Dinge und so weiter? Und das kann auch sehr, sehr positiven Effekt da haben.
Oh, das sind alles, also habt ihr auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz viele Sachen, die ihr probieren könnt und die ihr schon mal machen könnt. Ich werde davon auf jeden Fall einiges ausprobieren. Das Eisbaden, muss ich sagen. Oh. Das fände ich jetzt ganz schrecklich.
Musst du ja nicht. Ich habe noch was anderes. Vielleicht liegt dir das mehr. Und zwar
Heißbaden.
Ja, genau, Heißbaden. Ja, ist auch gut. Aber nee,
das mir Singen,
ist bei der Recherche.
Das ja, schaffe ich.
Genau, Singen hat auch was mit dem Körperbild zu tun, mit der Funktion von Körper. Wirst du ja besser wissen. Ich bin ja nicht ausgebildet, aber mit jemandem liiert, der ausgebildet ist. Dinge wie Haltung, wie die innere Einstellung, das Zwerchfell und so weiter. Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt meinen Kehlkopf irgendwie zum Schwingen bringe, sondern das ist ja auch gesamtkörperlich eine Aufgabe. Und das verändert natürlich auch meine Repräsentation des Körpers.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist ja auch, das, also es heißt ja auch, wenn man eine Wagner-Oper singt, ist es wie, als ob man einen Marathon läuft.
Ja, ja, das auch. Das ist
ich
ja auch
zum Beispiel mache das immer, wenn ich singe ja ganz viel dann aus Spaß hier zu Hause alleine oder im Auto Musicals und auch aus voller Leibeskraft. Und dann denke ich auch mal, cool, was aus dem Körper so rauskommt. Das ist schon, ich meine, das hat mich zum Singen gebracht, ne, zum klassischen Singen, dass ich dachte, wie geil, was mein eigener Körper kann. Und da muss man eigentlich sehr dankbar für sein. Das stimmt, das ist gut.
Ja,
sollten eh alle viel mehr singen. Macht insgesamt sehr glücklich. Vero, das war eine sehr interessante Gehirnerschütterung. Ich habe wieder auch viel gelernt, dass man noch mehr darauf achten soll, nichts zu bewerten. Und damit würden wir uns für heute verabschieden, liebe Vero. Ich danke dir sehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Body Neutrality, sagt man das so?
Ja.
Ich habe Neutrality, habe ich gesagt, da hat mein Englischlehrer mich korrigiert.
Ja, Neutrality. Ja, ist ja auch neutral, bei neutral ist ja neutral.
Ach so, ja, das kenne ich halt auch nicht. Aber danke.
Ich habe das Gefühl, das wird eine Folge. Kann man auf jeden Fall die ein oder andere Abzweigung noch nehmen und sich über Dinge ärgern.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war in der Vorbereitung auch oft so ein bisschen brassig.
Aber ich ist egal. Piep, Entschuldigung, Vero, das musst du schneiden. Sorry. Vero, du bist weg. Oh nein. Oh Gott. Scheiße, ich höre dich nicht.
Hast du das gehört, eben das Geräusch?
Welches?
Es macht so Pling. Mein anderer Rechner wacht wieder auf.
Oh, was ist denn mit dem?
Ganz ehrlich, leck mich am Arsch. Also.
Was ist mit dem Rechner gewesen?
Erzählen. Das ist zu eine schlechte Geschichte, um sie zu erzählen.
Der Akku ist alle.
Ich hier. Genau, das können wir
ja super.
In einer unserer nächsten Folgen machen. Da singen
wir. Singen? Wir können singen einfach die ganze Folge.
Entweder das, genau, da wäre ich dann eher zurückhaltend.